braucht ihr einen Fächer? Gerd hat ein paar. Wer einen Fächer braucht, einfach Hand hoch. Normalerweise fragt man immer gemein, wer eine Bibel braucht, Hand hoch. Aber ihr habt ja alle Bibeln dabei. Gut, wir haben einen ganzen Haufen. Genau, vielleicht heute noch, dann wird es kühler. Gut, wir machen weiter. Josua Kapitel 11. Und das Thema heute lautet Siegen. Heute Morgen war einer da aus Siegen. Ich habe auch mal in Siegen gelebt. Ich habe mir gesagt, irgendwann muss ich mal eine Predigt machen, die Siegen heißt. Ja. Ich bin eigentlich so ein halber Siegerländer. So nennt man die Menschen oben, obwohl diese Menschen eigentlich nicht unbedingt alle Siegertypen sind. Ich habe euch mal das Ortsschild von Siegen mitgebracht. Ja. Was ist schlimmer als verlieren? Siegen, ja. Gut, ich habe mich dann natürlich entschuldigt bei dem Siegen danach, dem Gottesdienst. Aber das ist so ein Running Gag, den sagt man sich da oben immer. Ja, Siegen. Ich weiß nicht, ob du dich als ein Siegertyp fühlst. Ich bin eigentlich nicht kein Siegertyp, ja. Und von dem her bin ich da eigentlich ziemlich schmerzfrei bei dem Thema, aber ich glaube, wir identifizieren uns doch sehr häufig mit Sieger, mit Leuten, die Erfolg haben. Ja? Ich habe euch mal so drei Siegertypen mitgebracht, so ganz aktuell. Ja? A Star is Born oder die Greta, die ist ja in aller Munde. Ja? So jung und schon so ein Siegertyp. Oder viele, Mirza San Mia. Ich bin kein Bayer, ja, aber... Wenn man, ja, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich schon kein Sieger sein kann, dann bin ich natürlich bei denen, die immer siegen, ja, und bin im Stadion und heb diese Fahne, mir san, mir. Und schon bin ich ein Sieger. Ja, Ähnliches werfen die manche Theologen auch der jüdischen Geschichtsschreibung vor, ja, dass es ja eigentlich ein Haufen Loser waren. Und die sich einfach nur die Fahne aufgesetzt haben, mir san mir, ja, oder wie man es auch immer ausspricht. Denn wir haben ja hier einen Haufen Geschichten, richtige Siegesstories. Und das ist ja heute auch unser Thema, Siegen. Und wir haben tatsächlich hier in den nächsten zwei Kapiteln nur Siege, einen Sieg nach dem anderen. Und sogar Theologen und manche Archäologen werfen der jüdischen Geschichtsschreibung speziell dem Alten Testament vor, das ist alles nur erlogen und erstunken. Ja, ich lese euch mal was vor hier. Israel ist verschleppt in der Gefangenschaft in Babylon, also da wurden sie ja hin, deportiert. Kennt ihr auch die Geschichten hier auch im Alten Testament? Ein Haufen Loser. Und so setzen sie sich hin und kreieren diese Fantasiegeschichten hier, um sich gegenseitig Mut zu machen. Wie geil sie eigentlich sind. Ja? Also sie sitzen dort in der Gefangenschaft, oh, was haben wir schon zu bringen? Und jetzt kommen sie auf die glorreiche Idee, wir schreiben mal Josua. Wie die glorreichen Siege Jericho, wie die Mauern einstürzen und wie sie gegen die Heere kämpfen. Ah, und da drin sonnen sie sich. Stand mal vor einigen Jahren im Spiegel mit der Überschrift die Erfindung Gottes stand folgendes: Die radikalen jüdischen Reformer sind zur Hochform aufgelaufen. Vergleichbar den klösterlichen Fälscherbanden des Mittelalters haben sie das hebräische Schrifttum durchgeflößt, umgeschrieben und dabei ganze Königreiche erfunden. Seitenlang dort in dem Spiegel drin, dass das alles nur erlogen ist. Nun, wenn ihr mich fragt, ich glaube, das ist Wahrheit, was wir hier sehen. Der Grund, da könnten wir jetzt nachforschen, ja, warum sollte das erlogen sein, ist halt eben, weil man sich sagt, pff, das kann doch gar nicht sein, oder? Und tatsächlich könnte man uns ja eigentlich das Gleiche auch vorwerfen. Ja? Wir lesen von diesen Schlachten, wir lesen von diesen Siegen von Gott, von dem großen Gott, damit wir sagen können, ich bin schwach, aber ist ja egal, ich habe ja einen großen Gott. Versteht ihr? Das hat mir auch schon mal jemand gesagt. Ja, ihr kommt ja immer nur, damit ihr euch irgendwo dann mit so identifizieren könnt. Das ist ja das Gleiche, was die da draußen auch, was alle Menschen machen, mit irgendwelchen Stars sich zu identifizieren. Aber es ist was völlig anderes. Wir haben uns ja die letzten Wochen und eigentlich schon Monate mit Josua beschäftigt. Und die von euch, die dabei gewesen sind, die wissen das. Es geht ja gar nicht um die Storys. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Siege, die eingefahren werden, sondern es geht um das Prinzip dahinter. Auch heute geht es um das Thema Siegen und wir schauen uns mal die Siege jetzt an. Schlag mal bitte auf, Josua Kapitel 11. Und da heißt es, ich habe euch da auch mal eine Karte mitgebracht, da seht ihr im Grunde genommen das Kapitel 11 hier mal auf einer Karte aufgelistet. Das sind die ganz verschiedenen Stämme, die ihr hier seht, die werden im 1 bis 3 aufgezählt. Also der ganze Norden so des kananäischen Landes, die kamen zusammen und in Vers 4 heißt es, und diese zogen aus mit all ihren Heeren, ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. All diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Merom. Das seht ihr da in der Mitte, da kamen sie alle zusammen, um mit Israel zu kämpfen. Ein Riesenheer. Und der Herr sprach zu Josua. Josua hatte Schiss, Angst. Das ganze Volk hatte Angst. Woher ich das weiß, das steht hier. Der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen. Ja, das kennt ihr. Das ist so wie der Refrain, der durch die ganzen Kapitel durchging. Hey, du siehst dieses Riesenvolk, dieses Riesenheer. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. An der Stelle muss ich natürlich mal einhalten, besonders für alle Tierliebhaber. Also, was passiert hier? Nun, das waren Kampfpferde, die waren trainiert, um zu kämpfen bis zum Tod. Diese Tiere, die überlebten auch in der Regel nicht. Die starben einen brutalen Tod. Und was die Israeliten machen sollten, sie sollten aus diesen Kampfpferde zu, keine Ahnung, zu Weidepferde machen oder so. Ja? Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das habe ich an meinem Bein. Ich bin auch gelähmt. Versteht ihr? Die hatten damals noch keine Orthesen, die haben das ein bisschen anders gemacht. Ich kann jetzt auch nicht kämpfen. Ich kann also auch keinen Marathon mehr laufen. Ich werde immer wieder gefragt, dass die Leute sagen, oh, Sportunfall? Ich sage, ja. Ich bin immer so richtig stolz, wenn die Leute mich fragen, Sportunfall? Und einer hat mich dann nach der Predigt heute Morgen gefragt, ja, machst du jetzt Sport oder machst du keinen Sport? Das sage ich euch jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, stellt ruhig weiter die Frage. Auf jeden Fall bin ich gelähmt, ja, das meint das. Ich kann also keine Bäume im Moment mehr umreißen. Ich bin ein bisschen gelähmt. Das hört irgendwann mal auf, ja, hoffentlich. Also, das mal so an dieser Stelle. Aber warum die das machen, das schauen wir uns gleich noch an. Das heißt im Vers 7 weiter, und Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wassermeer rum und fiel über sie her. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie. Und jetzt dreht sich der Spieß nämlich um und sie jagten sie bis zur großen Stadt Sidon, oben im Norden, bis zu Misrepot Mayen an der Küste und bis zum Tal Mizpeh gegen Osten, Nordosten. Und sie schlugen sie, bis von ihnen keiner mehr übrig bleibt, der entkommen wäre. Nun, vielleicht ganz kurz dazu, ihnen blieb gar nichts anderes übrig. Weil diese ganzen Völker waren programmiert, Israel, die Juden zu vernichten und sie platt zu machen. Das stand auf der Agenda. Ja? Das vielleicht mal ganz kurz dazu. Im Vers 10 heißt es weiter, und Josua kehrte um zu jener Zeit und eroberte Hazor und schlug seinen König mit dem Schwert. Denn Hazor war zuvor das mächtigste von allen diesen Königreichen. Also nur mal so eine kleine Einspielung, ja, dass Leute immer wieder sagen, das ist doch alles erlogen und erstunken. Es gibt mittlerweile mega viele Ausgrabungen. Man hat zum Beispiel diese Stadt Hazor ausgegraben. Das könnt ihr hier sehen, ja, von die es ja nie gegeben hat. Das sind alles nur Märchen, oder? Nein, man hat diese Stadt ausgegraben, ich habe euch dieses Bild hier mitgebracht, man ist immer noch da dran am Buddeln und am Graben und so weiter. Und Hazor war die mächtigste Stadt, ja, und sie gehen nicht irgendwo außen hin, sondern sie gehen gegen diese Stadt, gegen das Herzstück sozusagen, ja. Und hier heißt es im Vers 15 dann, wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem Josua Anweisung gegeben. Und genau so tat es Josua. Er ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Vers 18, lange Zeit führte Josua Krieg mit all diesen Königen. Und es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab. Ausgenommen, das haben wir vor 3 Wochen uns angeschaut, diese Gibeoniter, ja, die diesen Bund geschlossen hatten mit Israel. Und jetzt kommt noch was, da erkläre ich euch noch was dazu, in Vers 20. Denn es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, sodass sie mit den Söhnen Israels kämpfen, damit an ihnen der Bann vollstreckt wurde und ihnen keine Gnade zuteil würde, sondern dass sie vertilgt würden, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Das sind so die Verse, wo du manchmal vielleicht angesprochen wärst, wenn du mit jemandem versuchst, über den gnädigen und lieben Gott zu reden. Erinnert euch, vielleicht vor ein paar Wochen hat der Andreas Schäfer das auch mal so mit reingebracht. Und dann heißt es, gnädiger Gott, guck mal, was die da mit den Kanaanitern gemacht haben. Und man fragt sich, das hat mich übrigens noch einer eben vor dem Gottesdienst gefragt, ja, wie geht man damit um? Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um das zu illustrieren. Ja. Ihr wisst wahrscheinlich, was das da für Truppen sind, oder? Das sind unsere Großeltern, die da standen. Nürnberg, Berlin und so weiter bei den Riesenparaden. Das Dritte Reich, 12 Jahre lang. Eine ganze Nation schreit Heil Hitler. Ein Terrorregime, 6 Millionen Juden sterben, ein Krieg durch die ganze Welt. Und die Menschen haben sich gefragt, Gott, wie lange noch? Da saßen Menschen im KZ und sagten, warum lässt du das Gott zu? Warum lässt du das Unrecht zu? Warum machst du der Sache kein Ende? Es dauerte 12 Jahre lang bis zur totalen Kapitulation. Und keiner von uns würde sagen, das war ja nicht in Ordnung, oder? Das mit der Kapitulation, das mit der Zerstörung. Auch Stuttgart wurde zum großen Teil zerstört. Schlimm, klar. Aber es war die Konsequenz aus dem Verhalten. Und es waren nur 12 Jahre. Bei Kanaan waren es 400 Jahre. 400 Jahre, wo Gott immer wieder den Kanaanitern versucht hat klarzumachen, gnädig gewesen ist, dass sie umkehren. Sie hatten okkulte Praktiken, dort wurden Menschen geopfert, Kinder wurden geopfert für ihre Götter. Gott hat den Israeliten eigentlich schon viel früher dieses Land versprochen und er ließ sie 400 Jahre in der Sklaverei in Ägypten, um 400 Jahre lang an den Kanaanitern zu arbeiten, in Gnade zu geben. Und nach 400 Jahren, nicht nach 12 Jahren wie im Dritten Reich, nach 400 Jahren sagt Gott, jetzt ist die Uhr abgelaufen. Jetzt ist die Gnadenzeit vorbei. Merkt ihr, plötzlich sehen wir das in einer anderen Relation. Gott sei Dank ging es bei uns nur 12 Jahre. Das vielleicht so mal so als kleine Parallele, damit wir das ein bisschen einordnen können. Und wenn es hier heißt an der Stelle, ihr Herz wurde verstockt, dann heißt es, okay, the point of no return war erreicht und es ging nicht mehr zurück. Das war übrigens auch im Dritten Reich, dass das Herz verstockt war von diesen Nazi-Größen, dass sie gar nicht bereit gewesen wären zu irgendwelchen Verhandlungen. Und deswegen wäre auch ein Militärputsch während dem Dritten Reich der falsche Weg gewesen. Ein Militärputsch hätte da ein paar Spitzen weggenommen und hätte diesen Unrechtsstaat unter Umständen weiter bestehen lassen. Nein, es muss die totale Kapitulation her, um was völlig Neues zu machen. Und so müssen wir das vielleicht ein bisschen verstehen. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs, aber mir ist es wichtig, dass wir ein bisschen verstehen, was geht da ab. Ja, es ist ein gnädiger Gott. Er liebt die Menschen mega, aber er hat auch gesehen, 400 Jahre lang wurden Menschen gefoltert, wurden Menschen gequält und Gott schaut es mit an. Und viele Menschen schrien vielleicht auch damals zu Gott, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum dauert das so lange? Versteht ihr? Plötzlich sieht die Geschichte vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Und am Schluss heißt es hier in Vers 23, und Josua gab es Israel zum Erbe, jedem Stamm seinen Teil und das Land ruhte vom Krieg. Was für ein toller Satz, endlich Frieden. Und ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht. So war die Situation und deswegen lesen wir jetzt auch nicht das Kapitel 13, was heute auch auf der To-Do-Liste steht, ja, weil da ist nur eine Liste von den ganzen Königen, ja, von den ganzen Ländereien, die da eingenommen wurden. Und das sehen wir jetzt hier. Und im Kapitel 13 wird das dann verteilt. Das ist jetzt der Stand, wo wir uns jetzt befinden. Siege, Siege, Siege. Davon handelt das ganze Kapitel. Und ich bin ein Stück weit froh, dass wir jetzt an dem Punkt hier angelangt sind. Ich rede auch nicht gerne über Kriege. Ja? Aber wir haben ja vor, ich glaube letzte Woche war es gewesen, da haben wir darüber gesprochen, nee, wir reden nicht gern von Kriegen und von Auseinandersetzungen, aber wir erleben das leider in unserem Leben. Und es geht darum, wie gehen wir damit um. Und das haben wir letzte Woche bereits gesehen. Und heute schauen wir uns das nochmal an. Heute sehen wir nämlich dieses Wort Siegen. Wie kann dieses Wort über deinem Leben das Motto sein? Und du fühlst es vielleicht noch nicht mal. Und das zu verstehen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte von einem Mann, den ich sehr bewundere. Und wenn ihr jetzt die Musik hört, werden einige vielleicht von den eher älteren Semestern wissen, worum es geht. Und zwar geht es um Eric Little. Diese Musik wurde gespielt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London vor einigen Jahren. Eric Little wurde zum Nationalheld, The Flying Scotsman. Eric Little vertrat Schottland 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris im 100-Meter-Lauf. Es war die erste Goldmedaille, die die Schotten hätten kriegen können. Kurzerhand, Eric Little war ein Christ, und kurzerhand wurde der 100-Meter-Lauf von einem Werktag auf einen Sonntag verlegt. Wir sagen, no problem. Auch für Eric Little war es ein Problem. Er hatte das Motto gehabt, ich werde sonntags nicht laufen, weil das ist der Tag Gottes, ist der Tag des Herrn. Was macht man an einem Sonntag? Man sitzt hier, der F7. Steht ihr? Und er hat es so, für ihn war das so eine Leidenschaft. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, ich diene Gott. Ich laufe nicht, spiele kein Fußball. Also das ist jetzt nicht meine Theologie hier, ja, die ich hier nenne, aber das war sein Ding. Und dann sagte er, ich laufe nicht. Und die ganze Nation, die Schotten, waren empört. Die einzige Goldmedaille. Der Trainer hat versucht, ihn zu bearbeiten. Es hat sich rumgesprochen. Alle haben gesagt, er hat doch eine an der Klapse. Und dann hat Eric Little gesagt, ich biete euch was an. Ich laufe den 400-Meter-Lauf. Nur das Problem ist, für den 400-Meter-Lauf wäre er der absolute Außenseiter gewesen. Sie haben ihn eigentlich nur ausgelacht. Und er stellte sich auf für den 400-Meter-Lauf. Und das Unmögliche geschah. Er gewann den 400-Meter-Lauf mit Weltbestzeit und gewann die Goldmedaille. Und das ging durch die Weltpresse durch, diese Story. Und so wurde er zum Flying Scotsman. Also es gab noch einige andere interessante Geschichten, mit nur 23 Jahren. Ein Jahr später, er war am Zenit angekommen, ja, so richtig der gefeierte Held, entschied er sich, nach China in die Mission zu gehen. Also richtig krass, er brach praktisch seine Karriere ab. Eric Little sagte, bei seiner Ausreise mit der transsibirischen Eisenbahn ist er dann nach China zu seiner Schwester Jenny. Gott hat mich mit einem Ziel erschaffen, für China. Aber er hat mir auch Geschwindigkeit verliehen und wenn ich laufe, dann spüre ich seine Freude. China war zu dieser Zeit ein Pulverfass. Ganz gefährliches Pflaster. Er sprach auch Chinesisch, weil seine Eltern früher in China gewesen waren. Und er ging dort rein und es war gerade die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Japaner China einnehmen wollten. Sie kämpften gegen China und unterdrückten viele, viele Menschen. Auch Eric Little. Total viele Menschen fanden durch Eric Little zum Glauben. Er half ihnen, er wurde bekannt. Und er wurde gequält, er wurde gefoltert von den Japanern, schließlich ins Konzentrationslager gesteckt. So was hatten die auch da unten gehabt. Mitgefangene sagten über ihn, Eric war anders als die übrigen Gefangenen. Er spiegelt hier im Lager Jesus wieder, genau wie er es unter den Chinesen in Xi'an getan hat. Er schließt Freundschaften mit den Ausgestoßenen und mit den verachteten Geschäftsleuten. Er lehrt die Kinder und schleppt Kohlen für die Schwachen. Ein anderer Gefangener sagt, ich habe nie gehört, dass Eric über irgendjemanden ein schlechtes Wort gesagt hätte. Also auch nicht über die Japaner, ja. Eric war der christusähnlichste Mensch, den ich kannte. Der schwerkranke Eric Der Schwerkranke hatte einen Gehirntumor bekommen in dem Konzentrationslager, bekam die Möglichkeit zu einem Gefangenenaustausch. Und kurz vorher entschied er sich, einer hochschwangeren Frau den Vortritt zu geben, und sie wurde freigelassen und er blieb im Konzentrationslager. Die letzten Worte zu einer Pflegerin, die dort arbeitete, waren: Anni, es geht um die vollständige Übergabe. Als sein Tod, hier sehen wir den Grabstein in China, als sein Tod Glasgow erreichte, meldeten die Abendnachrichten: Schottland hat einen Sohn verloren, der unser Land zu jeder Stunde seines Lebens mit Stolz erfüllte. Im Jahr 77 stieß der britische Filmproduzent David Putman auf die Geschichte von Eric Little. Er wollte endlich mal einen Film machen mit einem positiven Charakter. Er hatte vorher einen mega erfolgreichen Film gemacht mit einem total schlimmen Charakter und er war geschockt, wie erfolgreich dieser Film war. Er hat gesagt, das mache ich nie wieder. Und dann suchte er sich diesen Eric Little aus und Die Stunde des Siegers wurde 82 mit 4 Oscars prämiert und dann noch der beste Film und so weiter und ging in die Geschichte ein. So viel zu dem Leben von Eric Little. Und nun fragst du dich wahrscheinlich, was hat Eric Little und Joshua und du miteinander zu tun? Nun, ihr seht es schon in dem Wort, da steht die Stunde des Siegers. Eric Little sagte, über ihn heißt es, oder das hat dieser Produzent über Eric Little gesagt: Das ist ein Charakter, der für etwas Größeres als für sich selbst steht. Er stellt den Dienst für Gott höher als weltlichen Erfolg oder als weltlichen Sieg. Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, bei dem Thema Siegen geht es nicht unbedingt um Goldmedaillen. Interessant ist auch, das ist so typisch, dieser Film hier hört auf nach seinen Erfolgen um die Goldmedaille. Also es spielt sich um die ganze Zeit vorher ab und dann gewinnt er die Goldmedaille. Aus dem Stoff werden Filme gemacht. Ja? Aber der zweite Teil, als er nach China ging, als er dieses Elend erlebt hat, passt nicht so recht dazu, zu der Stunde des Siegers. Mal wenigstens nicht in unseren Augen, vielleicht auch nicht in deinen Augen. Und deshalb sagst du vielleicht auch, ja, Siegen, Sieger, Stunde des Siegers, aber ich nicht. Und ich sag dir, über deinem Leben, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, über deinem Leben hat Gott das Wort Siegen geschrieben. Denn der eigentliche Sieg von Eric Little und auch der eigentliche Sieg von Joshua bestand halt eben nicht in der Goldmedaille und war nicht in dieser Auflistung dieser Kämpfe, die wir hier gesehen haben, sondern er war in der Abhängigkeit von Gott gewesen. Das ist das Entscheidende, was wir hier sehen. Da gibt es zum Beispiel in unserem Text hier den Vers 15, da heißt es: Wie der Herr seinem Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose dem Josua Anweisungen gegeben und genau so tat es Josua. Er ließ nichts, aber auch gar nichts ungetan von dem, was Gott ihm sagte. Das haben wir uns jetzt in vielen, vielen Kapiteln angeschaut und das ist der eigentliche Sieg gewesen. Ich erinnere euch an das Kapitel 7 war es, glaube ich, als sie diese Niederlage bei Ai hatten, also überhaupt kein Sieg. Und da liegt Josua am Boden, er ist am Weinen, ist total verängstigt und sagt, was ist hier passiert? Und Gott sagt ihm, warum liegst du am Boden? Steh auf. Und er sagt ihm die Lösung. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, er sagt ihm, hey, du bist prädestiniert zum Sieg. Ja, diese Niederlage ist passiert, aber diese Niederlage ist passiert, damit möchte ich dir was zeigen. Aber letztendlich ist das Programm Siegen, auch wenn es eine offensichtliche Niederlage ist, durch die du vielleicht gerade durchgehst. Eric Little sitzt im KZ und trotzdem fährt er einen Sieg nach dem anderen ein. Trotzdem geht er in die Geschichte ein. Hey, eigentlich menschlich gesehen völlig vergessen, ja? Aber genau das macht seinen Erfolg so stark. Genau darum wird dieses Lied gespielt bei der Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen. Weil es der Charakter eines Mannes ist, den Gott gebraucht hat. Ich habe euch letzte Woche schon dieses Moody-Zitat mit auf den Weg gegeben. Was heißt, die Welt muss noch sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, dessen Herz ihm ungeteilt zugewandt ist. Wir schauen jetzt zu. Du schaust dir vielleicht so ein Movie, so einen Streifen an. Es gibt übrigens, habe ich heute Morgen von einer Person gehört, die hat mir auch einen Link zugeschickt, es gibt mittlerweile den zweiten Teil mit Finnes. Ja, kennt ihr den? Der Finnes, der Schauspieler, der den Luther gespielt hat und Jesus gespielt hat, der hat den auch noch gespielt. Den müssen wir uns unbedingt mal anschauen, oder? Vielleicht nächste Woche im Gottesdienst. Oder? Mal gucken. Du schaust sie an, ja? Diesen Little, den Joshua und vielleicht irgendwelche anderen Größen. Aber schau dich an. Schau dich an. Gott hat dich auserwählt, um für Jesus Siege einzufahren. Und vielleicht ist es kein Sieg vor der sichtbaren Welt. Vielleicht hast du keine Goldmedaille umhängen. Ich habe auch keine. Aber Gott sieht das völlig anders. Gott sieht das völlig anders. Und das ist so stark. In Kolosser 2, Vers 18 steht, lass nicht zu, dass dich irgendjemand um den Kampfpreis, sprich um den Sieg bringt, indem er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem gottgewirkten Wachstum. Nun, was hier steht, heißt es, lass dich niemals abbringen von der Wahrheit. Lass dich niemals davon abbringen, dass Gott mit dir unterwegs ist und mit dir Etappen geht, über Etappen. Und du bist vielleicht gerade in einer Talsohle drin, aber dass Gott mit dir, dass sein Programm Sieg ist, aber sein Sieg. Und dass das nicht unbedingt sichtbare Goldmedaillen sind. Lass dich nie davon abbringen. Hier heißt es auch nicht von Leuten, die ohne Grund aufgeblasen sind. Ja? Erinnert ihr euch an den Fisch, den Kugelfisch von letzter Woche? Aufgeblasen. Und du stehst daneben und du bist so klein. Nein, du bist auf Gottes Bahn. Du bist mit Gott unterwegs. Und deswegen steht das da. Darum sind diese Geschichten geschrieben. Diese Geschichten sind nicht geschrieben, damit wir uns aufblasen oder aufblähen müssen, sondern damit du mit den Herausforderungen umgehen kannst, die Gott für dich bereiten hast. Und das ist eigentlich so mein Slogan, den ich euch in dieser Story hier mit auf den Weg geben möchte, hier im Kapitel. Wachsen mit den Herausforderungen. Denn wenn du mal die Geschichte am Anfang anschaust, da heißt es im Vers 4, und diese zogen aus mit allen Heeren, mit all ihren Heeren, ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Wenn du Josua 1 bis 12 liest, hast du den Eindruck, es wird immer größer. Es wächst immer mehr. Sowas hatten wir noch nie. Kapitel 12, da heißt es hier, ein Volk so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Also das soll einfach zum Ausdruck bringen, too much. Und dann hatten sie noch diese vielen Rosse und Streitwagen. Das waren die Panzer der Zeit damals. Ja, das waren die modernste Technologie, haben die aufgefahren. Das war auch neu für Israel. Und wieder ein Grund für Josua zu sagen, Gott, ich kann das nicht. Und wieder ein Grund für Gott zu sagen, Josua, fürchte dich nicht. Du hast die anderen Lektionen mit mir geschafft und diese Lektion wirst du auch schaffen. Weißt du, du wächst mit den Herausforderungen. Die Herausforderungen werden nicht weniger. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt Good News. Ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs und du hast den Eindruck, jetzt habe ich doch alles kapiert, oder Herr? Jetzt wird es so langsam mal Zeit, so langsam in diese Ruhephase zu kommen. Aber es kommt immer wieder was Neues. Dem Feind fällt immer wieder was Neues ein. Ja, du sagst, boah, die Lektion habe ich gelernt. Habe ich geschafft. Und plötzlich kommt irgendwas. Was ist denn das jetzt? Kennst du das? Das ist so crazy, oder? Es liegt was Positives in den Herausforderungen, die auf uns zukommen. Nämlich Herausforderungen sind Meilensteine hin zum Sieg. Das ist wie so beim Hürdenlauf. Die Hürde wird vielleicht immer ein bisschen höher. Gott mutet immer ein bisschen mehr zu. Wisst ihr, was cool ist an diesen negativen Herausforderungen? Diese negative Herausforderung sagt dir über den Feind, wer das auch immer ist. Er merkt offensichtlich, dass du wichtig bist. Wenn diese Herausforderungen nicht kommen würden, dann würde er dich in Ruhe lassen. Aber offensichtlich ist irgendwas mit dir, was dem Feind mega nervt. Und deshalb muss er dich plagen. Deshalb versucht er es immer wieder und immer wieder, dir einen reinzubringen. Warum wohl? Diese negative Herausforderung, die sagt dir über Gott, er mutet dir etwas zu. Ist doch auch cool, oder? Gott hat nicht den Eindruck, dass du ein Loser bist. Nein, er mutet dir etwas zu. Er sagt, hey, der ist schon so lange mit mir unterwegs. Und ich weiß, es ist jetzt Zeit für die nächste Etappe. Er ist schon groß. Er mutet dir was zu. Und wisst ihr, in all diesen Phasen passiert ja auch immer wieder was. Er zeigt mir auch wieder, ja, er mutet mir was zu, aber es zeigt mir auch, ich brauche ihn umso mehr. Josua fällt immer wieder auf die Nase, beziehungsweise vor Gott. Anbetung heißt ja auf die Nase fallen, ja, vor ihm hinfallen. Deswegen brauchen wir das. Das zieht mich immer wieder auch zu ihm hin. Und die negative Herausforderung zeigt mir, Halleluja, ich habe eine neue Etappe erreicht. Ich habe eine neue Stufe erreicht. Ihr kennt ja alle so die Computerspiele, oder? Wenn oder nicht, ne? Sowas macht ihr nicht. Ich erkläre euch das mal. Wenn man da was geschafft hat, kommt man auf einen neuen Level. Nur der neue Level, der ist schwieriger. Es ist völlig normal. Also Gott mutet dir da mehr zu, der Feind kommt, aber seine Größe ist auch da. Und du weißt, wow, ich habe Level 5 erreicht. Ja? Und da ist er dabei. Und weißt du, was ganz wichtig ist bei diesen Herausforderungen? Du bist im Begriff, irgendwas zu lernen. Was? Keine Ahnung. Das weißt du und Gott. Zum Beispiel, ich nenne euch mal ein paar Beispiele, was wir manchmal lernen. Mut, Tatkraft, Mitgefühl, Reife, Stärke, Lebenserfahrung, Glaube, Gelassenheit, Erfolg. Wisst ihr, darum müssen uns die Herausforderungen keine Angst machen, sondern die Herausforderungen treiben uns wieder hin. Und Gott sagt dir jetzt was und jetzt gehst du zu Gott und sagst, Gott, boah, mir ist das eigentlich viel zu groß. Und Gott sagt dir, Vers 6, fürchte dich nicht vor ihnen, den Herausforderungen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Mit anderen Worten, morgen um diese Zeit oder übermorgen oder nächstes Jahr wird diese Herausforderung nicht mehr da sein. Glaube einfach, vertraue. Deshalb sagt Jesus, wieder ein Flashback in letzte Woche, wo Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, setz dich von hier nach da. Jesus möchte davon sagen, wenn ihr in meiner Abhängigkeit drin bleibt, dann vertraut mir und dann werden diese Dinge sich bewegen. Letzte Woche, Sonne stehe still, erinnert ihr euch? Das sind diese Geschichten. Ich darf mit Jesus Schritt für Schritt für Schritt vorwärts kommen und dann muss ich nicht irgendwie auf andere schielen, die so viel mehr haben oder so viel mehr können. Und dann muss ich auch nicht meinen, wenn ich das habe, wenn ich dies habe, wenn ich jenes habe, dann bin ich richtig gut drauf. Und schaut mal hier, Josua und das Volk hätten die Möglichkeit gehabt, richtig gut zu werden. Jetzt endlich mal so eine richtige Truppe zu bekommen, ja, ihre Panzer und ihre Flugzeuge und alles, und so eine richtig starke Armee zu werden. Und was machen sie? Vers 6, ihre Rosse sollst du lähmen, ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen und ihre Festungen zerstören. Was soll das? Es soll ganz einfach sein, dass Gott sagt, diese Siege hier, die fährst du mit mir ein. Dazu brauchst du den ganzen Kram nicht, den andere haben. Ich habe eine eigene Agenda mit dir. Ich habe meine Agenda mit dir. Das sagt Gott dir. Schau nicht auf die anderen, schiel nicht auf die anderen. Gott hat seinen Weg mit dir und über deinem Leben steht das Wort Siegen. Und wie dieser Sieg auch immer aussieht, spätestens wenn wir im Himmel sind, da hängt er uns ja die Grenze um den Hals. Das steht da. Er wird uns den Siegeskranz geben. Manche Dinge sehen wir nicht. Aber er freut sich jetzt schon auf diese Mega-Feierstunde. Wir sind mit ihm unterwegs und wir dürfen wissen, wir sind jetzt am Weg zum Sieg. Und es heißt im Vers 18, noch lange Zeit führte Josua Krieg mit all den Königen. Wie sehr ich diese zwei Worte hasse. Ich hasse lange Zeit und ich hasse Kriege. Und es geht dir mit Sicherheit genauso. Und das ist halt eben so. Es ist manchmal lange Zeit und ich sage, der gibt nicht auf. Und darum sind wir da. Darum kommt ihr hier in die F7. Darum kommen wir als Christen zusammen. Darum treffen wir uns in Hauskreisen, um uns gegenseitig Mut zu machen. Hey, halt durch. Gib nicht auf. Es ist 11:45. Es geht vorwärts. Etappe erreicht. Hier hast du mal eine Flasche Wasser. Ja. Zum Auftanken. Ja. Dann oh, geht's weiter. Das ist so richtig cool. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und glaubt mir, bei Gottes Idee, da ist nicht nur einer hier von 200, der einen Preis kriegt. Bei Gott kriegt jeder einen Preis, der den Lauf so läuft, wie er es will. Das ist das mega, mega Starke. Am Schluss seiner Biografie über Eric Little schreibt Eric Metaxa in seinem Buch Sieben Männer. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch schon mal gesehen habt. Gott hatte einen viel größeren Plan für Eric Littles Leben als eine Goldmedaille, die genau wie der Sportler, der sie gewonnen hatte, früher oder später vergessen würde. Es wurden schon viele Goldmedaillen verteilt. Und er hat auch für jeden von uns einen großen Plan. Zu diesem Plan kann es gehören, dass wir etwas, das uns viel wert ist, aufgeben müssen. Aber zu denen, die aufgeben, was ihnen das Liebste ist, so Gott dies denn will, wird Gott stehen. Im Anschluss an den Gottesdienst kam heute Morgen einer mit einem Strahlengesicht auf mir zu und sagte, hey, das war für mich, die Predigt war der krönende Abschluss dieser Woche. Und das war für mich eine Zusammenfassung von all dem. Er hatte Anfang der Woche eine Absage bekommen einer Stadt, einer wunderbaren Stelle, die er gern haben wollte, bei einem großen Unternehmen mit 5 Buchstaben, als nicht qualifiziert genug. Das hat ihn so runtergehauen und er hat gesagt, ey Gott, ich habe dafür gebetet und ich bin so down. Und er hat gebetet und irgendwie war ihm, dass Gott sagt, hey, bleib dran. Gegen Ende der Woche hat er ein Vorstellungsgespräch gehabt und bekam eine Position noch höher als die, die er eigentlich für die er sich beworben hatte. Ja? Und er ging da raus und sagte, was geht denn hier ab? Und er sagt, das war für mich so dieses Ding, einfach dahin zu gehen, nein, lass los. Gott hat ihm gesagt, lass das Ding los. Ich habe was viel Besseres als diese 5 Buchstaben für dich. Weißt du, das ist der Punkt. Es könnte auch sein, dieser Durchbruch wäre erst in 5 Jahren gekommen. Aber er kommt und daran halte fest. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir jetzt noch mal eine kurze Zeit haben, wo wir Gott begegnen.